Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Morgen. Verrückt nach einem Buch, verrückt nach dem Lesen, gepackt von Lesestoff. Ich hoffe, dass nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, einige von euch das mehr sind. Verrückt nach einem ganz bestimmten Buch. Ich lese also bin ich. Das ist das Hauptthema. Und wir haben heute einen Gottesdienst, wo es richtig übersinnlich zugeht. Also die ganze Predigtreihe ist eigentlich spirituell übersinnlich. Da seht ihr an diesen Themen hier. Aber heute nochmal ganz besonders. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass die Gottesdienste im Cinemax damit zu tun haben, dass Gott uns hier begegnen will. Das macht die Predigtreihe deutlich, das macht aber auch die Homepage der City Church deutlich. Da heißt es ausdrücklich, ich habe nochmal nachgeschaut, in einem Multiplex-Kino einen Ort zu haben, an dem sich Himmel und Erde berühren, das war von Beginn an das Markenzeichen der City Church, Ort der regelmäßigen Gottesbegegnung. Also, Gott ist hier und wir können ihm begegnen, spirituell uns darauf einstellen. Das hängt mit dem Lesen zusammen, gleich nochmal mehr davon. Es gibt auch Begleitumstände, die vielleicht spirituell übersinnlich sind. Ich weiß nicht, wie ihr hierher gekommen seid, ob euch irgendwas Übersinnliches passiert ist. Vielleicht habt ihr einen Telefonanruf heute Morgen gehabt, seid drangegangen, es hat sich keiner gemeldet. Und euch ist plötzlich eingefallen, ihr müsst zum Gottesdienst kommen, zum Beispiel. Das wäre ja auch was Übersinnliches. Oder irgendwas anderes. Der Bibelabschnitt, um den es heute geht, ist wirklich übersinnlich. In den Begleitumständen zunächst mal. Sensationell. Und es verschlägt einem fast den Atem. Es geht um Philippus, einen Evangelisten, einen Prediger des Evangeliums. Und es beginnt mit einem Engel. Und wir lesen das jetzt einfach mal. Das ist mir zu groß, ich habe extra noch Manuskript dabei. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und lass dich neben ihm nieder. So, also der Engel tritt in Erscheinung und der Heilige Geist, das ist was ganz Ungewöhnliches, der Geist, der zu einem direkt redet. Ist euch das heute schon passiert, heute Morgen? Ich sehe so wenig, aber es melden sich bestimmt so ungefähr 20, 25 hier. So, dann geht's weiter, das ist der Rahmen. Und dann kommt die eigentliche Erzählung, also wie Philippus mit diesem Finanzminister dann also zusammen ist. Und man merkt, Himmel und Erde berühren sich. Wir sind jetzt auf der Erde, aber ein Stück Himmel ist hereingebrochen. Und dieser Rahmen ist transzendent, spirituell. Gott lässt es sich wirklich was kosten. Aber er schließt nun mit einem anderen Ereignis. Und als sie wieder aus dem Wasser stiegen nach der Taufe, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen. Und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder. Das muss man sich mal vorstellen. Solch ein Rahmen, übersinnlich, übernatürlich, die Ewigkeit bricht hier herein und wir wissen gar nicht, wozu das Ganze gut ist. Das ist der Rahmen. Und der Rahmen ist ja eigentlich nicht so wichtig wie das eigentliche Ereignis, oder? Das ist so ähnlich wie bei Weihnachten. Also bei der Geburt Jesu, der Rahmen, der war schon kolossal, da die Engel über dem Feld und dann der Stern von Bethlehem und die Könige aus dem Osten, die dann extra noch diese Wegweisung bekamen, nach Bethlehem zu kommen und so. Aber das ist bloß der Rahmen. Das aufregende Ereignis selbst, das wichtige Ereignis, war die Geburt Jesu. Und das scheint gar nicht so besonders bewegend zu sein. Aber das ist das Ereignis. Das andere sind die Begleitumstände. Ähnlich ist das auch hier. Das spirituelle Ereignis passiert zwischendurch. Und wofür Gott sich das alles hier, was Kostendes, was er hier veranstaltet, ein Mann liest ein Buch. Und er ist richtig verrückt nach diesem Buch. Er hat es sich was kosten lassen. Es ist ein ganz teures Buch. Es hat ihn gepackt. Also, es ist das Buch Jesaja. Es handelt sich um die Bibel, selbstverständlich. Altes Testament damals, der Prophet Jesaja. Also, der Finanzminister war aus Äthiopien nach Jerusalem gereist, hatte sich unter anderem nun dieses kostbare Buch angeschafft. Und das war ein Vermögen wert damals. Richtig teures Mitbringsel von Jerusalem nach Hause. Und nun möchte er das Buch lesen. Und er ist schon mittendrin eigentlich. Man merkt, dass er schon Stunden damit beschäftigt ist, weil es in der Mitte aufgeschlagen ist. Und Gott lässt es sich nun einiges kosten, diesem Finanzminister den Wert des Buches deutlich zu machen, den inneren Wert. Das lesen wir jetzt. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen: Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen, sich zu ihm zu setzen, und der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Und als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht was dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Das Zentrum dieser Begebenheit, wo so viel drumherum ist, was einem fast die Sinne raubt, das Zentrum dieser Begebenheit ist eine spirituelle Begegnung mit dem Wort Gottes, wo jemand den Wert dessen, was da geschrieben ist, plötzlich erkennt und sein Leben danach ausrichtet. Und er merkt, es kommt gar nicht mehr auf Menschen an, auf den Philippus, der verschwindet irgendwie, auf irgendeinem Umstand auch. Und es kommt offenbar auch gar nicht auf einen Engel an oder auf einen Geist. Stellt euch vor, die wären vielleicht noch da gewesen und hätten sich dann vor diesem Finanzminister aufgebaut und hätten gesagt, ich bin der Engel Gottes, ich bin der Geist Gottes, höre auf uns oder so. Aber das ist überhaupt nicht nötig, weil das Wort Gottes da ist. Das Wort Gottes ist die Berührung zwischen Himmel und Erde. Und hier finden wir Gottes Reden. Das ist die Kommunikationsplattform, die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. So, und auf dieser Ebene muss es eigentlich passieren, dass wir Gott begegnen, dass wir sein Wort hören, dass sein Wort unser Leben prägt und wir immer mehr umgewandelt werden. Ich habe so meine eigene Geschichte mit dem Wort Gottes. Das fing so ungefähr vor gut 50 Jahren an, also genau gesagt vor 52 Jahren, als ich 10 Jahre alt war. Ich hatte damals schon ganz viele Geschichten aus dem Wort Gottes gehört, aus der Bibel, im Kindergottesdienst und bei meinen Eltern. Und wir hatten auch einen Klasse Religionsunterricht in der Schule und alles das. Und dann habe ich eines Tages gewusst, ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Also es waren bestimmte Dinge vorgefallen, die habe ich dann im Gebet ausgeräumt. Und dann hat mein Vater mir geholfen, auch ganze Sache zu machen, also mein Leben an Jesus zu binden und zu sagen, ich gehöre dir und danke, dass du an meiner Seite bist und so. Meine Eltern haben mir dann diese Bibel geschenkt. Klein, aber fein. Ich habe sie extra hervorgeholt. Ich weiß nicht, kann wahrscheinlich kaum jemand sehen, aber so sieht sie aus. Und hatte noch einen Goldschnitt, der ist ein bisschen sehr verblasst inzwischen. Und diese Bibel habe ich nun seit 52 Jahren. Und hat einen alten Luthertext. Und vor allem eine Schrift, wo man sich die Finger nachleckt, Englisch Gotik, also kann kaum noch jemand lesen heutzutage. Und dann habe ich eine Hilfe bekommen zum Verstehen dieser Bibel, ein Quartalsheft vom Biblismus, und das nannte sich Der gute Start, und da war für jeden Tag so ein Bibeltext angegeben und eine Erklärung dazu und ein Gebet, und damit habe ich mich dann beschäftigt. Und innerhalb von 5 Jahren haben diese Texte dann mich durch die ganze Bibel geführt. Damals habe ich angefangen. Und so lange lese ich schon in der Bibel, mehr oder weniger regelmäßig, aber praktisch jeden Tag. Und als Kind habe ich das meistens dann abends gemacht, so bevor ich ins Bett ging, und als Jugendlicher und bis heute, so morgens, hatte ich mehr frische Kräfte am Schreibtisch. Ich habe als Kind auch viele andere Bücher gelesen. Ich habe nicht nur die Bibel gelesen, nicht, dass ich jetzt Falsches denke. Ich habe auch Karl May gelesen und Enid Blyton und was weiß ich alles. Aber die Bibel war immer dabei. Und manchmal wurde mir die Bibel auch langatmig, klar, aber zu einer richtig guten Gewohnheit. Und ich fing an, sie zu lieben, und ich liebe sie bis heute. Dieses Exemplar natürlich besonders, weil ich damit jahrelang auch meine ersten Erfahrungen hatte, den Einstieg in die Bibel bekommen habe. Und dann noch vieles andere. Und ich habe auch die Geschichten geliebt über die Bibel. Also in wie vielen Sprachen die Bibel übersetzt ist und in wie vielen Ländern sie zu lesen ist und wie hoch die Auflagen, die Druckauflagen sind und was weiß ich alles, die kleinste der Bibel der Welt und so. Das hat mich immer fasziniert. Und dann gab es so wundersame Geschichten, die habe ich mir dann auch immer reingezogen. Also ich weiß noch, ich habe ein paar Geschichten gelesen, wo dann Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zurückkamen, und dann haben sie davon berichtet, ich hatte die Bibel dabei, sie hat mir das Leben gerettet. Ich hatte sie nämlich in meine Brusttasche reingesteckt, und dann kam irgendeine Kugel angeflogen, hat sich dann in die Bibel gebohrt, und deshalb bin ich gerettet gewesen. Das war faszinierend für mich. Hinterher habe ich mir dann Gedanken gemacht und überlegt, es hätte ja auch sein können, dass irgendein anderer Nazi-Soldat zum Beispiel den ersten Teil von Mein Kampf von Hitler da reingesteckt hat, und das hätte bestimmt auch Kugeln abgehalten, oder? So. Also, ich bin aufgewachsen mit der Bibel, habe mir viele Gedanken gemacht, und für mich ist sie nicht jetzt ein magisches Buch, auch dass da jetzt kein Bibelcode drin versteckt ist oder irgendeine Zahlensymbolik oder so, sondern sie ist ein sehr normales Buch, anders als zum Beispiel der Koran. Im Islam, den Koran darf man ja auch nicht auf den Boden legen, weil man dadurch auch den Koran verunglimpft. Das ist bei uns in der Christenheit anders. Wir dürfen die Bibel sicher auch auf den Boden legen, und wir können richtig handfest mit ihr umgehen. Also, Bibel ist kein magisches Buch, aber ich habe dann richtig Lust bekommen, darin zu studieren, und bin dann zu dem damaligen theologischen Seminar nach Ebersbach gegangen, der heutigen Hochschule, wo Christoph Schmitter auch gewesen ist und Matthias Matze Ehmann. So, Griechisch, Hebräisch gelernt und das Neue und Alte Testament studiert und manches darüber hinaus. Das hilft einem nicht unbedingt, die Bibel lieber zu gewinnen, muss ich auch dazu sagen. Wir waren vor 3 Wochen mit der Familie unserer Tochter beim Bauernhof zum Urlaub, und unsere 4 Enkel haben sich da mit den Schweinen vergnügt, oder hatten etwas Vergnügen an den Schweinen, sagen wir es lieber so. Und richtig ein Herz dafür gewonnen, und der Bauer hatte einen anderen Zugang zu den Schweinen als unser Enkel, ne? Ist ganz klar, er sah das von einer anderen Perspektive. Aber dann haben wir einen Grillabend gemacht, und als dann so ein Schweinskotelett auf dem Grill war, hatte ich wiederum einen anderen Zugang. So, man merkt, man kann ganz unterschiedlichen Zugang zur Bibel haben, und der Zugang, den ich bevorzuge, ist der Grill. Also wenn man das Wort Gottes auf der Zunge zergehen lässt und es genießt und sich einverleibt. Das ist eigentlich unser Zugang. So, nun steht in der Bibel als Selbstaussage, dass die Bibel von Gott eingehaucht ist. Die Bibel ist ein Buch von 40 Verfassern, von 40 Menschen, auch mit verfasst und in einem Zeitraum von 1600 Jahren entstanden. Und Gott hat diese Menschen gebraucht, um sein Wort ihnen zu geben. Und es gibt nun eine Selbstaussage, die finde ich faszinierend. Scriptura divinitus inspirata. Eine Schrift göttlich inspiriert, göttlich eingehaucht, göttlich eingeatmet. So, und das ist eine Aussage, über die sich Generationen von Theologen und Pastoren dann immer wieder streiten. Wie ist denn das eigentlich geschehen? Versteht, dass Gott den Menschen, den Schriftstellern damals sein Wort irgendwie gegeben hat und sie mit ihren Worten das ausgedrückt haben. Sie haben sehr unterschiedlichen Sprachschatz gehabt, und auch unterschiedliche Denkstrukturen und stammten aus unterschiedlichen Kulturen. Das alles ist in die Bibel mit eingeflossen, aber hier steht etwas von eingehaucht, eingeatmet. Die Bibel ist von Gottes Atem eingeatmet worden gewissermaßen. Und dann gibt es diese verschiedenen Inspirationslehren und ich habe irgendwann mal aufgegeben, mich damit zu beschäftigen, weil ich denke, das ist Gottes Sache, wie er das gemacht hat. Ich bin nicht Gott, zum Glück. Das muss er wissen. Aber was mein Anteil daran ist, ist, dass ich selbst atme. Das Eingehauchte gewissermaßen auch einatme, was Gott in seinem Wort mir gibt. Und das muss ich in mich aufnehmen. Einatmen. Und darauf kommt sie in diesem Gottesdienst an. Beim Lesen der Bibel, dass ich inspiriert werde. Spiro ergo sum. Ich atme, ich lese und deshalb bin ich. Und das tut sie nun, die Bibel. Und ihr glaubt gar nicht, wie erfrischend das ist, so im Lauf der Zeit sich ein Gottesbild zu verschaffen, das mehr oder mehr vervollkommnet wird und das sich ein bisschen absetzt zu den anderen Gottesbildern, die ich früher gehabt habe. Es gibt ja sehr abstruse Vorstellungen auch von Gott und Gott als der, der vielleicht jede kleinste Kleinigkeit dann bei mir verfolgt und mich zur Rechenschaft zieht oder diese anderen Geschichten, dieser distanzierte Gott, der hinter den Wolken dann also thront und dem es vielleicht auch gleichgültig ist, ob die Welt vor die Hunde geht oder so. Und je mehr ich in der Bibel lese, umso großartiger wird bis heute für mich Gott, dem ich gehöre, der auch ein Teil meines Lebens ist und zu dem ich eigentlich auch stehe. Vom ersten Blatt bis zum letzten Blatt der Bibel steht das so. Erste Blatt, und Gott sprach. Das geht immer um das Reden Gottes. Und Gott sprach, was hat er als erstes gesagt? Ja, genau, Licht. Es werde Licht, was hier ein bisschen schwierig ist im Kino. Aber bei Gott ist das überhaupt gar keine Schwierigkeit. Es ward Licht. So, und dann, das letzte Blatt der Bibel spricht wieder Gott oder Christus. Und Christus spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Das ist der vorletzte Vers. Wird geantwortet, Amen, komm, Herr Jesus. So. Also, Gott spricht und da ist ein Bogen zwischengespannt und in diesem Bogen haben wir heute unseren Platz. Zwischen Himmel und Erde spricht Gott immer noch zu uns. Und wenn ich da sehe, wie Gott sich darstellt und dass Gott einmal wiederkommt in der Person Christi, ist das für mich inzwischen eine riesige Freude. Ich habe keine Angst, sondern ich freue mich darauf, einmal Christus in einer ganz anderen Gestalt zu sehen und mit ihm zusammen zu sein. Im Anfang war das Wort, jetzt sitzt Christus auf dem Thron, er ist auch das menschgewordene Wort, und am Ende spricht er, ich bin wieder da. Dazwischen atme ich sein Reden ein und ihr merkt, das ist für mich kein punktuelles Ereignis, sondern ein dauerndes Kommunizieren mit Gott. Und ich bekomme eine weltweite Perspektive. Für mich ist Würzburg wichtig, Höchberg wichtig, wo wir wohnen, ist auch Süddeutschland wichtig, weil das ist mein Arbeitsgebiet, Bayern und Baden-Württemberg, da besuche ich die Gemeinden. Aber was Gott mit dieser Welt vorhat, mit diesem ganzen Kosmos, das ist für mich inzwischen viel wichtiger geworden. Und ich selbst komme auch darin vor. So, diese Weltsicht, die Erfahrung mit Gott, das ist dasjenige, was wir erleben können, wenn wir die Bibel in uns aufnehmen. Ich könnte von einigen Leuten erzählen, die dadurch, dass sie die Bibel gelesen haben, zum Glauben an Christus gekommen sind. In Hanau, wo wir als Pastorenfamilie waren, gab es einen jungen Mann, Volker hieß der, der hatte so einen Bandscheibenvorfall, musste wochenlang irgendwie liegen und hat sich dann die Bibel genommen, wahrscheinlich war ihm irgendwie zu langweilig und hat sie dann angefangen durchzulesen. Er kam zum Glauben und er lebt immer noch mit Christus in der Gemeinde in Hanau. Und in Hanau hatten wir einige junge Leute, das waren Türken, Ömer und David haben wir ihn genannt, David. Und eines Tages haben sie Interesse für das Wort Gottes gezeigt. Und das war noch kurz bevor wir da ankamen und der Pastor damals hat gesagt, kommt, das Gemeindehaus ist offen, wenn ihr gerne lesen wollt, hier gibt es einen Raum, könnt ihr euch zurückziehen. Dann haben sie wochenlang in diesem Raum, im Gemeindehaus in Hanau, sich nachmittags zurückgezogen, zu Hause konnten sie die Bibel nicht lesen und haben die Bibel gelesen, wochenlang, bis sie durch waren. Und sie kamen zum Glauben. und ging in den Jugendkreis und dann kam ich dazu und merkte, also sie stammten aus dem türkischen Elternhaus, sie waren ein bisschen auffällig und haben manches gemacht, was so nicht so ganz in unserem Stil war, war auch egal. Und einer von denen hat dann geheiratet, der David, und hat den Nachnamen, den Familiennamen seiner Frau angenommen. Und heute heißt er David Segert. Im Jahr 2000 hat David eine Gemeinde gegründet in der Nähe von Dörrach, die heute eine der größten Gemeinden unseres Bundes ist. Da kommen 450, 650 Leute zum Gottesdienst. Und ich bin fasziniert von der Gemeinde, bin aber auch fasziniert, was Gott aus dem Leben von David getan hat. Einige von euch kennen ihn. Das Leben ist umgekrempelt worden und er hat viele Fehler gemacht, selbstverständlich, er hatte manche Eigenarten, aber Gott hat weiter an ihm gearbeitet. Das fing alles an mit dem Studium des Wortes Gottes. Und dabei ist er auch geblieben, er studiert weiter. Und ich selbst habe schon als Kind angefangen, in dieser Bibel zu lesen, auch sie zu studieren. Wenn ihr sie mal nehmen würdet nachher, würdet ihr einige Bücher in der Bibel finden, die richtig bunt inzwischen sind. Ich habe sie markiert mit verschiedenen Farben. So, also blau ist das, was für Gott steht, für die Herrlichkeit Gottes und wo Gott irgendwie bei uns erscheint. Und rot, das ist etwas für mich persönlich, was ich beachten muss. Schwarz in genereller Aussage habe ich dann unterstrichen. Und grün, das betrifft selbstverständlich die Zukunft und das wird einmal für mich wichtig sein. So, das habe ich mir erarbeitet. Und ich mache euch den Vorschlag, wenn ihr eine Bibel zu Hause habt, nehmt sie und lest nicht nur darin, sondern erarbeitet euch die Bibel. Verleiblicht sie oder nehmt sie einfach so auf, dass sie ein Teil eures Seins wird. Ich habe das auch an anderen Stellen gemacht, muss ich gestehen. Ich war mit meiner zukünftigen Frau 5 Jahre lang liiert mit Eleonore, 5 Jahre lang. Wir konnten nicht heiraten, wohnten an verschiedenen Orten, musste noch studieren, sie musste noch ihr Abi machen. Aber 5 Jahre haben wir uns dann Briefe geschrieben, hunderte von Briefen, Liebesbriefen. Und meine Frau war eine Vielschreiberin. Jeder Brief enthielt mehrere Seiten bis viele Seiten. Und irgendwie habe ich mir diese Briefe erarbeitet. Das hältst du mir zum Teil noch heute vor. Ich habe dann also Worte umkreist und dann Striche drin gemacht und alles das. Ich habe gedacht, okay, also diese Worte von Eleonore sind mir heilig, aber das Papier ja nicht. Und ich konnte mir so viel besser schnell vorstellen, was sie erlebt hat und worauf ich wieder Bezug nehmen konnte und was weiß ich alles. Ja, ich habe richtig drin gearbeitet. Und dann habe ich auch gemerkt, die Briefe, die sie geschrieben hatte, waren ja auch persönlich an mich gerichtet. Wenn sie geschrieben hat, ich liebe dich, wusste ich, ich bin gemeint. Ja, das ist bei der Bibel auch so. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, bin ich gemeint. So, das nehme ich auch persönlich. Und dann habe ich in dieser Bibel drin gearbeitet und angefangen, dann auch andere Übersetzungen zu lesen. So als 15-, 16-Jähriger habe ich mir dann englische Ausgaben angeschafft. Das habe ich bis heute noch und dann versucht, das ins Deutsche zu übersetzen. Das hatte einen doppelten Effekt, aber ich habe sehr viel nachgedacht bei diesen Bibellesezeiten, hinterher noch andere deutsche Übersetzungen. Ich glaube, ich habe 2 Dutzend verschiedene Bibeln zu Hause. Einfach, weil ich gerne weiterlesen und arbeiten will. Und seit einiger Zeit habe ich auch so ein Tablet und eine digitale Bibel darauf. Das ist auch klasse. Man kann zum Teil auch dann Dinge anmerken, unterstreichen oder so. Und in der Passionszeit habe ich ein Bibelprogramm gehabt, was bei Biblecom dann auch zu erwerben oder kostenlos zu erhalten ist. Und habe 40 Tage lang Passionstexte gelesen. Und es war umwerfend, welche verschiedenen Aspekte da zu finden waren. Und mich hat das sehr fasziniert. War eine aufregende Zeit. Seit vielen Jahren lerne ich Bibeltexte auswendig. Das muss ich immer wieder neu, weil ich die nicht behalte, aber ich lerne sie trotzdem weiter auswendig. Und ich verinnerliche sie. Und manchmal passiert das am Schreibtisch, manchmal, wenn ich so unterwegs bin und wandere oder so. Und nachts, wenn ich nicht schlafen kann, das passiert fast jede Nacht, dann nehme ich diese Bibeltexte, die ich im Kopf gespeichert habe, und sage sie mir wieder auf. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Unser Psalm 23 kennen einige von euch. Andere, wenn sie nicht schlafen können, die zählen Schäfchen, ne? Aber ich habe mich auf den Hirten konzentriert. Und das ist viel besser. Und dann lerne ich Jesus kennen und setze mein Vertrauen neu auf Jesus. Und das bringt mich auch zum Schlafen, tatsächlich. Ja, es ist gesünderer Schlaf, als wenn man bloß Schäfchen zählt. Das Lesen der Bibel prägt mein Denken inzwischen. Ich bin so dankbar dafür, dass das so passiert. Man braucht Zeit dafür. Aber wenn ich mich in das Wort Gottes hinein vertiefe, weiß ich, mein Denken, mein Empfinden, mein Herz, meine Emotionen werden dadurch geprägt. Ich werde gelassener und bekomme Kraft. Es verändert mich einfach. Und ich merke, dass ich nicht so bleibe, mein Denken nicht so bleibt. Und dass ich auch anders denke als manche anderen. Römer 12,2: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in neuer Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was Gottes Wille ist. Das passiert. Und ich freue mich, dass ich das auch brauchen kann. Vor 14 Tagen, war in der täglichen Bibellese, es gibt da so eine Reihenfolge, ja, wie gesagt, über 5 Jahre, waren die Johannesbriefe, und vor 15 Tagen der dritte Johannesbrief. Es ist ein kurzer Brief mit 15 Versen, fertig. So, und in diesem dritten Johannesbrief, den ich mir dann durchgelesen habe, geht es um Machtmissbrauch in der Gemeinde. Es ist ein Leiter, der seine Macht missbraucht. Er kann das nur, weil die Leute in der Gemeinde ihm die Macht zugestehen und Einfluss. Und das ist manchmal so in unseren Gemeinden, weil auch wir als Christen nach altem Muster geprägt sind, nach dem alten Denken noch und so. Und da war offenbar dort, an den der Johannes schreibt in seinem dritten Brief, ein Mann, der nach altem Denken geprägt war, mit Lobby und Einfluss und Gruppen und so. Und Johannes spricht das in diesem dritten Brief ganz klar an. Er nennt diesen Mann beim Namen Diotrephes und er sagt auch, was er Falsches getan hat. Die Abhängigkeit der Gemeinde von einem Leiter muss gebrochen werden. Auch wenn es für andere schmerzhaft ist, für solche, die solch einen Menschen vielleicht anbeten. Weil das die Gemeinde auf falsche Wege führt. So, und das könnt ihr ja alles nachvollziehen. Machtmissbrauch gibt es in jedem Bereich, leider auch in den Kirchen und Gemeinden. Und als ich das las, habe ich gedacht, danke lieber Gott, dass das so hier steht. Dass ich heute nochmal darüber nachdenken kann, was mir vor einigen Monaten passiert ist. Ich musste in einer Gemeinde, dafür bin ich verantwortlich, auch einen Menschen öffentlich rügen, weil er seine Macht missbraucht hatte. Alle wussten es irgendwie, dass es eine falsche Einflussnahme war, aber ich musste es mal thematisieren. Und das hat mir sehr wehgetan, anderen Menschen auch. Und da sah ich das Vorbild dafür. Ich habe gedacht, danke, das war damals auch so. Und ich möchte Gott von dir weiter die Kraft haben, die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit, auch dazu zu stehen, wo Dinge falsch laufen. Das Kommen deines Reiches darf durch keinen Menschen verhindert werden. Hilf mir, bei dir und in deinem Willen zu bleiben. So ungefähr habe ich gebetet. Neues Denken, das meine Sicht von den Dingen prägt, von Gott, von seiner Gemeinde, von dieser Welt und das mir auch manchmal in sehr konkreten Fragen weiterhilft. Das ist nicht das Wesentliche, sondern das neue Denken insgesamt ist das Wesentliche. Aber es passiert eben, dass ich auch bei konkreten Fragen Antworten bekomme. Diese Jesaja-Rolle ist eine Sensation. Man hat sie 1947 entdeckt in Qumran, einer Höhle von Qumran, im Toten Meer. Und sie stammt aus der Zeit Jesu, vielleicht sogar noch mal ein bisschen älter. 7,34 Meter breit, also fast 7,5 Meter, wenn man sie so auseinanderrollt. Und sie ist unterteilt in 54 senkrechten Spalten. Und das ist die Jesaja-Rolle. Sie enthält das komplette Buch Jesaja. Als Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth mal gekommen ist und in der Synagoge war, hat man ihm diese, solch eine ähnliche Rolle gegeben. Und der fand sich darin zurecht und hat einen Text daraus vorgelesen und einige Worte dazu gesagt. Und genau solch eine Schriftrolle, Jesaja-Rolle, hat nun dieser Finanzminister aus seiner Kutsche und liest. Und er liest von dem zukünftigen Messias, ohne das zu wissen. Und der Philippus steigt mit ihm auf diese Kutsche und erklärt ihm das. Und der Finanzminister kommt zum Glauben und lässt sich taufen. Manchmal brauchen wir Erklärungen durch Leute oder durch Hilfen schriftlicher Art. Das Wort Gottes, Jesaja-Rolle. Ich möchte gerne einige Verse gerade nun aus dieser Rolle hier zitieren, die mir persönlich weitergeholfen haben. Als ich in unserer ersten Gemeinde war, mit 24 Jahren, ich bin sehr früh in den Dienst gegangen, war ich voller Pläne und Ziele. Und ich wusste genau, was ich zu tun hatte und wie die Gemeinde sich zu verändern hatte und welche Wege ich gehen wollte und so. Das Problem war, diese Gemeinde war sehr polarisiert. Es gab zwei theologische Richtungen, die sich so ein bisschen anfeindeten. Und ich als junger Mann saß da so ein bisschen zwischen. Und ich konnte meine Ziele gar nicht erreichen, weil so viele andere Konflikte da waren. Und dann war ich im nächsten Frühjahr auf einer Freizeit, habe ich teilgenommen, mit relativ viel Schwermut, weil ich wusste, ich kriege diese Gemeinde nicht so in Gang, wie ich das eigentlich will. Und da sagte in einem Gottesdienst in dieser Freizeit eine junge Frau einen Bibelvers. Und ich wusste genau, das ist für mich. Dieser Bibelvers ist genau für mich. Jesaja 58, Vers 12. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Also, ich wusste, ich brauche keine Projekte, keine neuen Projekte. Ich brauche keine Gemeinde zu gründen. Ich brauche keine innovativen Geschichten hier, sondern ich kann mich hier zurücklehnen, von Gott gebrauchen lassen, dass man hier wohnen kann. Und das hat mich so froh gestimmt, dass Gott direkt zu mir gesprochen hatte. Ich habe gedacht, hier ist mein Platz, du musst keine großen Fragen mehr stellen. Gott hat das bestätigt. So, und als wir dann in Würzburg waren, vor 7 Jahren, ich war ja Gemeindepastor da in Heidingsfeld, haben mich Leute gefragt, ob ich nicht Bundessekretär werden will. Das ist nun dieser Job, den ich heute habe. Und ich habe gedacht, das ist einfach eine viel zu große Aufgabe für mich. Ich bin unfähig dafür und ich wusste nicht, was ich tun sollte, weil ich auch den Beruf des Gemeindepastors wirklich gerne liebe. Und ich habe immer mit mir gekämpft und habe keine Antwort bekommen. Habe Gott gesagt, komm, geh du doch bitte nach vorne und sag mir, wohin ich gehen soll, dass ich nach dir nachfolge. Aber Gott gab mir einen ganz anderen Bibelvers. In dieser Phase, wo ich nochmal intensiv betete und fragte, war das dieser Bibelvers. Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören, dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Das heißt, die Vorstellung ist, ich muss einfach losgehen. Und wenn ich mich bewege, dann sagt hinter mir die Stimme Gottes, das ist der Weg, mach weiter so. Ich habe gewusst, jetzt muss ich gehen, jetzt muss ich die ersten Schritte gehen. Und das war für mich die klare Antwort. Und ich habe dann zugesagt und Gott hat das dann auch irgendwie bestätigt. Vorgestern bekam ich einen Brief von einem Gemeindeältesten aus einer ganz anderen Region. Das war so eine kleine Rundmail an vertraute Personen. Und er bat um Gebetsunterstützung für dieses Wochenende. Es ist eine schwierige Entscheidungsphase im Augenblick in dieser Gemeinde. Und nun sagt ja Gott, dass wir nicht nur die Bibel lesen sollen, also nur immer in uns aufnehmen, sondern dass wir dieses Wort auch gebrauchen können, um es anderen weiterzugeben. Jesaja steht auch, ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt. Jesaja 51. Sondern dieses Wort hat auch Kraft, wenn wir es weitergeben. Wir sollen nicht so egoistisch sein, immer nur lesen und lesen, sondern auch weitergeben. Da steht in Jesaja 55, das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht wieder leer zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt, es wird ihm gelingen, wozu ich es sende. Und ich wünsche euch viel mehr Mut, auch Worte von Gott, die ihr lest in der Bibel, weiterzugeben an andere. Und ich wusste, jetzt muss ich diesem Ältesten antworten, ich tue das einfach mal, obwohl wir uns persönlich fast, ich glaube, gar nicht kennen. Und ich habe ihm eine Mail geschrieben mit ein paar netten Sätzen und noch einen Bibelvers drangehängt. Und dieser Bibelvers ist zufälligerweise, ich habe das gar nicht geplant gehabt, auch aus Jesaja 43. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. In der Öde. So. Und ich habe ihm das so geschrieben. Und in der Nacht noch hat er mir geantwortet, hat geschrieben, wie gut ihm das getan hat, wie dieser Vers ihn auch gepackt hat und wie es ihn bewegt hat, mutig auf Gott zu vertrauen. Die Bibel lesen, die Bibel weitergeben, weil Gottes Wort in sich auch Kraft hat, Macht, Dinge zu verändern, Hoffnung zu erwecken. Und das ist für mich die grundlegende spirituelle Gottesbegegnung. Alles andere, wenn ihr mal einem Engel begegnet oder wenn ihr selbst mal ein tolles Wunder erlebt, es ist alles sekundär, weil das Wort Gottes das Wesentliche ist. Auf dieser Basis will Gott mit uns kommunizieren, will uns seinen Geist geben, will er einfach auch in unser Leben hineinreden. Das ist das Höchste. Nun bin ich mit meiner Predigt zu Ende. Wir haben vor 11 Jahren oder 10 Jahren als City Church eine Sonderauflage des Neuen Testamentes hergestellt. Und das war nun mit einem eigenen Cover und mit eigenen Seiten vorn und hinten vor dem Umschlag dann. Und diese Seiten haben wir auch selbst gestaltet. Und auf diesen Seiten haben einige damals aus der City Church ihren Lieblingsvers erwähnt und auch Dinge, die sie mit diesem Vers in Verbindung bringen. Wir wollen diese Predigt ausklingen lassen, indem wir einfach uns die Namen anschauen, aber die sind bloß erwähnt, und dann die Bibelverse, die besonders in das Leben dieser City Churchler hineingesprochen haben. 6 Leute oder 6 Verse, alle sind heute noch in der City Church. Und vielleicht inspirieren sie euch, dass ihr auch sagt, ja, das interessiert mich so. Ich fange auch wieder neu an, in der Bibel zu lesen. Das wäre super, weil das ist Gottes Kommunikationsplattform für uns alle.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.